Los geht es. Ich wollte eigentlich ganz anders in die Folge starten. Stille.
Sparfüchse sprechen. Über Geld spricht man nicht, habe ich auch lange gedacht. Völliger Blödsinn.
Gerade hat es hier geklingelt. Ich bin übrigens in Paderborn gerade. Und Daniel sagte, das ist der Schwiegervater. Nee, wenn der Lohnsteuermann dreimal klingelt. Hast du den jetzt extra eingekauft für die Sparfüchse, für die neue Folge oder was war das gerade?
Nee, keine Ahnung. Aber man blickt bei den Steuern so nicht durch. Und dann
sagt er mal einfach Hallo so an einem Nachmittag und sagt, Hallöchen, wie geht's euch? Und labert dir eine Frikadelle an. Okay. Daniel Ripphausen ist gerade hier, nicht bei mir auf der Couch, sondern bei sich im Eigenheim auf der Couch. Das ist für mich ein bisschen kurios und witzig auch. Kennengelernt habe ich Daniel nämlich in Aachen über eine Freundin vor einigen Jahren. Du bist doch 33 auch, oder?
Ja.
Wie alt bist du? 33. Ja. Und ich habe dich als Clubgänger kennengelernt, als Student. Und als Clubgänger, der Saxophon in Clubs gespielt hat. Ja, wir waren zusammen auf der Sensation White. Genau. Wir sind richtig steil gegangen. Wir haben diverse Partys gecrashed in Düsseldorf, muss man so sagen. Also mit der Band auf die Bühne irgendwie und dann sich reingesneakt bei diesen ganzen Bossen, haben dann für lau gesoffen.
Das war legendär.
Das war legendär, genau. Und jetzt treffen wir uns, hört sich fast ein bisschen langweilig an, um gemeinsam in deinem Eigenheim bei Frau und Kind über Geld zu quatschen. Daniel Ripphausen, zunächst möchte ich erstmal in dein Portemonnaie schauen. Es ist sehr elegant, muss ich sagen. Fast so ein bisschen wie das Klavier, was ich vor Augen habe hier in einem Wohnzimmer. Übrigens hört sich das großartig an. Ein bisschen kannst du auch spielen. Und hast mir gerade ein paar Kniffe gezeigt, wie man Fake it till you make it machen kann auf dem Klavier.
Mit YouTube.
Genau, also zurück zum Portemonnaie. Das sieht tatsächlich aus wie so ein bisschen so ein klavierglänzendes Schwarz mit weißen Nähten. Und du hast mir gerade, als du es mir in die Hand gedrückt hast, gesagt, ich muss dir einiges erklären. Dann leg mal los, ich bin gespannt.
Ja, wenn du ganz hinten reinguckst, da ist, also ich bin normalerweise jemand, der ohne Bargeld in der Gegend rumläuft.
Was ist denn da los?
Genau, und genau heute an diesem Tag habe ich sehr viel Bargeld dabei. Das hat den Hintergrund, dass ich die Weihnachtsfeier für unsere Firma organisiere, die traditionell immer im Frühjahr stattfindet, weil wir im Dezember so viel zu tun haben.
Erzähl du ruhig weiter. Ich gucke hier dein Paket an Karten. Ja. Daniel, was ist da bei dir los? Sind das diese Payback-Karten?
Das sind alle Karten. Für alles Mögliche gibt es irgendeine Sammeldings und sowas. Ich habe im Grunde alles.
Backen, Netto, Tom. Hagebaumarkt.
Ja, alle Baumärkte auf jeden Fall jetzt nach dem Bauen.
Ja, na klar. Und da wären wir eigentlich schon beim Thema, Daniel. Ja, genau. Wir reden nämlich heute in dieser Folge viel über Finanzen und Hausbau. Mhm. Vorab erstmal die Frage, möchtest du konkret über Zahlen reden oder bewegen wir uns da lieber so im x-stelligen Bereich?
Habe ich kein Problem mit.
Ja, finde ich super, weil ist ja so dafür da, dass wir über Geld tatsächlich auch sprechen. Ich gucke noch ein Stück weiter, weil das sind unglaublich viele Karten. Ja. Zulassungsbescheinigung. Ist da auch von der Vespa
das
die Zulassung?
Ist nur von der Vespa, weil alle anderen sind in den Fahrzeugen halt drin, wo sie hingehören. Und das ist von meinen beiden Vespas.
Ja. Ach. Ja, ich lache, weil nicht wegen des Fotos bei dir auf dem Ausweis, sondern wegen dieser popeligen Unterschrift. Was ist das denn? Sieht ein bisschen aus wie ein
Ripphausen
wie von Lara,
ist ein
wie von
extrem
gemeint.
Langer Name und du kannst meine Frau fragen, als die, wenn die anfängt damit zu unterschreiben und den kompletten Namen schreibt, da reißen ihm Leute an der Kasse meistens hier schon den Zettel raus aus der Hand, bevor sie eigentlich fertig ist und da ich sowieso auch sehr schlecht und langsam mit der Hand schreibe, habe ich es irgendwann mal auf das Minimum verkürzt.
Du musst aber auch nicht viel mit der Hand schreiben, du machst was mit Computern,
genau.
Tippst so viel. Und das Foto sieht der gar nicht ähnlich, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das ist hier, da siehst du aus wie ein Straftäter.
Ja, also dieser biometrische Ausweis, da sieht ja quasi jeder aus wie ein Straftäter.
Ja, das hast du
außerdem
recht.
Ist das nochmal 2 Jahre älter als der Ausweis, glaube ich, direkt. Und da hatte ich noch schulterlanges Haar zum Zopf hinten zusammengebunden.
Deswegen sind die so angeklatscht.
Ja.
Ach, und so eine irgendwie wie gefärbte Brille und dann so.
Ja, das genau, so eine Brille, die sich von der Sonne halt eben selber färbt. Die hatte ich damals noch.
Ja. Ach so, verstehe, okay.
Muss wohl ein sonniger Tag gewesen sein, kurz bevor ich zum Fotografen bin.
Augenfarbe grün-braun, Größe 1,84, stimmt das? Ja. So prima Daumen, wenn du keine Schuhe anhast, so wie jetzt gerade. Ja, aber frag jetzt nicht nach meinen Fotos, ich sehe hervorragend aus auf meinen Fotos. Ja, danke für den Blick ins prall gefüllte Portemonnaie, was Geld und was auch Karten betrifft. Bist du jemand eigentlich, der gerne Geld ausgibt, wenn er es hat?
Ich bin, weil ich das so erzogen bekommen habe, immer so erstmal wegtun. Mhm. Und meine Frau ist genau das Gegenteil.
Ach was.
Aber wir holen uns da immer ganz gut ab, dass wir uns möglichst in der Mitte treffen. Und ich glaube, von mir hat sie gelernt, dass man halt öfter mal was an die Seite legen muss. Und ich habe von ihr gelernt, dass man sich öfter mal auch was gönnen muss.
Schön. Und wie macht das jetzt bei Lara? Also wird das so eine gesunde Mischung oder ist das schon so eine Tendenz zu erkennen?
Ja, oder das ist
mit Geld noch gar nichts.
Nee, mit Geld noch gar nichts. Also wir waren heute mitten Nachmittag ein Eis essen. Da hat man ihr das Geld in der Hand gedrückt, damit sie bezahlt. Aber das weiß sie natürlich nicht mit gerade mal, also wird es nächsten Monat 3, wie das alles so ist. Und wenn man sie vor die Wahl stellt, dann mag sie lieber Münzen haben statt Scheine. Und das hat sie weder von ihrer Mutter noch von mir.
Das wird sich ganz schnell ändern. Ja. Dann werden die Scheine heiß begehrt. Ja. Papa, die klappern nicht so. Gib mir doch lieber ein paar Scheine. Ist nicht so schwer.
Aber sie hat halt eben auch da zwei kleine Sparschweine, wo alles Mögliche reinkommt, wenn sowas ist. Und dann
Neben dem Fernseher ist noch so ein kleines Regal, so ein kleiner Schrank, wo Gläser drin sind, Weingläser. Sind das auch so Gläser, die ihr nie nehmt?
Ja.
Ja, die stehen aber nur zur
Deko. Also wir haben hier von den McDonald's-Menüs diese ganzen Gläser da, nehmen wir eigentlich hauptsächlich und ihr trinkt auch keiner Wein.
Stimmt, ich habe hier auch so ein Coca-Cola-Glas mit Wasser vor mir stehen. Okay, ich trinke auch mal direkt einen Schluck und weiß auch noch gar nicht so richtig, wie ich starten soll, weil es ist so viel zu erzählen. Ich habe das ja auch mitbekommen, also ihr wart in der Bauphase, du hast dich unheimlich körperlich verändert, also du warst regelrecht ausgemergelt, kann man sagen. Okay. Nein, also ausgemergelt nicht. Ja. Aber du hast sehr viel abgenommen, so habe ich dich erlebt. Du hast sehr viel gelernt, so habe ich dich erlebt. Und du hast sehr, sehr viel selbst gemacht. Und ich weiß, dass das eine sehr bewusste Entscheidung war, dass ihr an einem Haus sehr viel selbst auch machen wolltet. Vielleicht erzähl's einfach mal selbst.
Ja, das hat zwei Gründe. Erstens halt wegen dem Geld, weil wenn man viel selber machen kann, spart man halt viel Geld bei der Finanzierung.
Wie viel ist viel Geld?
Wir reden über dieses Haus hier, was wir hier selber gemacht haben, nämlich den ganzen Trockenbau, die ganze Dämmung und sonst was alles, streichen, Fußboden legen und sonst was, wurden uns konkret 37.000 Euro an Gegenwert angerechnet.
Die Leute, die das Haus jetzt nicht wie ich vor Augen haben, es ist hier eine große Wohnfläche, wie viel Quadratmeter sind es?
Also insgesamt haben wir 230 Quadratmeter Wohnfläche.
Aber da ist die Anliegerwohnung.
Genau, es ist ein knapp 50 Quadratmeter Einliegerwohnung im vorderen Teil, im Erdgeschoss. Wir teilen uns dann den hinteren Teil oder so, dass wir den Blick zum Garten frei haben. Und das komplette Obergeschoss gehört uns.
Ja. Und dass Sven quasi mit im Haus wohnt, ist das eigentlich dein Schwager?
Genau, das ist mein Schwager, ja.
Weil ich muss immer überlegen bei Familienkonstellationen, weißt du, Bruder von Nina. Okay.
Und im Grunde, kriege ich fast gar nicht mit, dass er da vorne wohnt. Natürlich kommen wir mal irgendwie, dass wir mal miteinander sprechen oder so oder was weiß ich, er mit Lara spielt oder so. Aber wir hängen eigentlich nicht so drauf. Ja. Und bis jetzt nach einem Jahr habe ich es auch noch nicht irgendwie bereut oder gedacht, boah, das ist total Mist.
Und das war aber dann am Ende auch, du hattest mir das, glaube ich, mal erzählt, wenn ich das noch auf die Kette kriege, ein Haus alleine wäre teurer gewesen als ein Haus mit einer Wohnung drin. Ist das wirklich so?
Nein, das Haus an sich ist natürlich teurer als ein kleineres Haus. Aber wir haben diese Holzständerbauweise, also nicht dieses klassisch Stein auf Stein.
Ist das ein Fertighaus dann? Oder?
Es ist ein Fertighaus, so nennt man das. Ne? Mhm. Aber das Haus, ich sag mal, ein bisschen in die Länge zu strecken oder in die Höhe, ist bei Holzständern nicht ganz so extrem wie bei Stein auf Stein. Mhm. Also es ging zum Beispiel im Katalog, wo wir dieses Haus zum ersten Mal gesehen haben, hatte das so einen Kniestock, also wo oben die Schräge anfängt, von irgendwie 80 Zentimetern. Und das auf 1,80 Meter anzuheben, damit man halt eben sich nicht überall den Kopf stößt, hat 2.500 Euro mehr gekostet.
Wie bitte? Aber hör mal, sagt das einem so ein Verkäufer dann auch? Oder musst du dich schon sehr gut informieren?
Nein, selbst? Weil der hat ja den, ich sag mal, der hat dann am Ende den Katalog. Ne? Mhm. Also wie man das wirklich kennt. Und das ist so ein, ja, was weiß ich, 15 Zentimeter, 20 Zentimeter dicker Katalog, wo die ganzen Preise drinstehen. Da spricht man natürlich auch über Photovoltaik und erneuerbare Energien und sonst was und kann dann halt eben genau mal sehen, ob sich das lohnt. Mhm. Und wenn ich mit den Nachbarn spreche, die halt eben Stein auf Stein gebaut haben, die haben gesagt, für so eine Erhöhung lägen die bei mindestens 20.000 Euro.
Ach guck, na? Das heißt, erster Spartipp ist definitiv Holzständerbauweise vor Steinbau, weil zum Beispiel so eine Erhöhung deutlich, deutlich teurer wäre.
Also es ist halt auch absolut eine Philosophiefrage. Mhm. Ja, wenn ich mir hier die Leute umgucke, das ist ein Neubaugebiet hier, ich kann es schlecht sagen irgendwie, ob das 50-50 ist oder vielleicht 60-40, die halt eben dann mit klassisch Stein gebaut haben. Aber es gibt schon einige, die halt eben das so gemacht haben.
Aber wie viele von denen, die hier drumherum wohnen, haben es so gemacht wie du? Nämlich viel in Eigenregie. Wenig, oder?
Ja, das kann ich nicht allzu beurteilen, weil ich natürlich nicht alle kenne. Aber ich weiß von einigen, die mehr quasi auch die Technik, kommen wir vielleicht gleich noch zu, selber gemacht haben. Und ich weiß halt von welchen, die es von vorne bis hinten komplett haben machen lassen.
Ah, okay. Ja? Und wir müssen vielleicht noch ganz kurz sagen, das hat natürlich auch dann viel Zeit gekostet. Also du hast Geld gespart, du hast aber viel Zeit gegeben plus nochmal Material vielleicht oder Geräte?
Ja, genau. Also im Grunde ist es ja einfach so, dass man einerseits also erstmal anfängt und kauft quasi dieses Haus oder hat dieses Haus im Katalog. Da steht halt ein Preis dran und für dieses Haus, weiß ich jetzt nicht auf einen Euro, aber waren es ungefähr 100.000 Euro. Mhm. Und dafür sind dabei halt eben alle Wände, alle Fenster, Türen, Dach und so weiter, sodass das Haus steht und dicht ist. Dann braucht man ungefähr nochmal 100.000 Euro, das nennt sich dann Technikpaket. Mhm. Da ist dann so Sachen drin wie die Bodenplatte, die Heizung mit Fußbodenheizung, die Anschlüsse für Toiletten, Badezimmer, Wasser und
die
so
Dämmung,
weiter.
Die Dämmung, die wir hier reingepackt haben, ist das auch mit da drin in diesem Paket?
Ja, nee, das ist dann nochmal ein Dämmpaket. Also
guck mal an.
Ja, das ist also je nach Anbieter natürlich unterschiedlich, aber bei uns war es halt nochmal ein Dämmpaket. Das waren irgendwie 7.500 Euro oder so. Und da wird dann halt eben gesagt, dieses Dämmpaket, da ist die Dämmung so dick und so gut, damit erreichst du diesen und diesen Dämmwert.
Aber jetzt mal ganz salopp gefragt, ne? Also den Kredit, den du ja dafür monatlich abbezahlst, über wie viele Jahre?
30 Jahre haben wir jetzt berechnet.
30 Jahre. Ist das wirklich verhältnismäßig zu einer Miete, die ihr vorher bezahlt habt?
Also wir haben vorher 650 Euro, glaube ich, warm bezahlt für eine 80 Quadratmeter Wohnung mit drei Zimmern. Es war halt gerade in dem Moment, dass Lara sich angekündigt hat. Das heißt, wir sind damit ganz gut klargekommen. Aber wir haben schon gemerkt, dass es langsam etwas eng wird. Mhm. So, und die Baupreise und sonst was und Mieten explodieren überall. Das ist in aller Munde. Und wir zahlen jetzt für unseren Kredit 960 Euro für den Kredit ab, also knapp 300 Euro mehr.
Plus aber Strom.
Plus Strom, Abwasser, sonst was allem. Wobei Strom kam immer noch mit drauf. Wenn man jetzt mal das runterbricht auf die Kaltmiete, dann waren das irgendwie 500 Euro oder sowas, 450, 500 Euro oder so, die halt jeden Monat weg sind.
Ja, und jetzt knapp das Doppelte, aber das ist ja auch eine Altersvorsorge dann.
Ja, erstens das und durch die Miete, also wir haben jetzt, weil es mein Schwager ist und Familie ist, haben wir natürlich jetzt nicht hier in die Vollen gegriffen, aber ungefähr 300 Euro an Miete, die wieder reinkommen.
Das refinanziert sich so ein bisschen.
Genau, das heißt, wir sind halt eben bei 600, ja, was habe ich jetzt gesagt? Ja, 660 Euro oder so, die halt jetzt noch an Kredit unterm Strich bleiben.
Also das, was ihr vorher an Warmmiete bezahlt habt.
Genau, zahlen wir jetzt an Kaltkredit. Ja, genau. Ja. Und das aber für 180 Quadratmeter Wohnfläche.
Mit Garten. Und ihr habt kein über euch, kein neben euch. Ja. Das muss man ja auch alles mal sehen. Ne?
Ja, das war eine Wohltat. Also wir hatten,
so ein Befreiungsgefühl für dich?
Wir hatten richtig Ärger mit der Mieterin über uns. Die hat selber rumgebollert wie sonst was. Also und um 9:55 oder so hat Jan gesagt, wir sollen leise sein. Also ich war irgendwann hier mitten im Bau und völlig fertig und so und K.O., weil es sich halt hinzog. Und dann bin ich irgendwann nach der Arbeit ganz normal und nach hier ein paar Stunden um 22:30 zu Hause gewesen und habe mich mit meiner Frau im Bett unterhalten. Vielleicht
also in der alten Wohnung.
In der alten Wohnung, vielleicht ein bisschen lauter, aber jetzt nicht geschrien oder so. Wir haben uns ganz normal über unseren Tag oder wie es ja. Und dann fing die da oben an rumzuschreien und sonst was. Und stampfte auf dem Boden rum und wir sind echt hier ausgerastet. Und die ist runter, wir sind hoch. haben uns da richtig angegiftet und das hat mir nochmal richtig Schub gegeben, mir das Haus fertig zu kriegen.
Sehr schön. Ja. Vielleicht gucken wir nochmal kurz auf die Zeit von Hauskauf und lass uns da die ganzen, da gab es nochmal da Schwierigkeiten. Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, irgendwie mit Erhöhung oder Nicht-Erhöhung und so. Wie viel Zeit wirklich vom Hauskauf bis nachher, bis ihr eingezogen seid, ist vergangen und wie viel Zeit hast du dir genommen, um hier selbst was zu machen?
Muss ich mal ganz kurz überlegen, also so die Verträge und alles haben wir ungefähr Frühjahr 2016 unterschrieben für alles, was so nach und nach kam und eingezogen sind wir jetzt 2018 im Januar.
Und wie hast du das gemacht mit deinem Job und mit der vielen Baustunden, Daniel, die du hier in das Haus gesteckt hast, also was ja unglaublich war. Du hast bei YouTube dir Videos angeguckt, wie geht's, du warst im Baumarkt und wir haben ja gerade schon die Karten mal thematisiert im Portemonnaie. Was war das für eine verrückte Zeit für dich?
Dadurch, dass Lara halt geboren ist und das ungefähr von der Unterschrift bis ein Jahr gedauert hat, bis das Haus kam, mit der ganzen Planung und so, hat das ziemlich gut gepasst, dass ich genau noch ich habe 2 Monate Elternzeit genommen, nämlich einen Monat, nachdem sie geboren wurde und einen Monat, nachdem Nina ihren letzten Monat hatte. Und das war genau die Zeit, in dem das Haus kam. Also hatte ich quasi den ersten Monat sehr, sehr viel Zeit hier im Haus. Danach habe ich einfach, ich habe vorher halt schon meine Urlaubstage gesammelt und nicht verbraten und sonst was. Und alles mit Urlaub, Wochenende und vor und nach der Arbeit halt eben hier verbracht, ja.
Sag doch mal bitte so einen typischen Tag, also so einen Kampftag
wenn so ein normaler Wochentag ist halt so abgelaufen, dass ich morgens um 7:15 aufgestanden bin, habe Lara fertig gemacht, da die noch so klein war, konnte man die ohne Diskussion schon anziehen, das war kein Problem, die hat ihre Flasche auf den Weg bekommen, dann habe ich sie hier zu den Schwiegereltern gebracht, weil der Schwiegervater ist schon Rentner und hat dann im ersten Jahr auf sie aufgepasst, damit sie noch nicht in den Kindergarten muss. Oder im zweiten Jahr quasi, im ersten Jahr war meine Frau zu Hause. Dann bin ich von 8 bis 17 Uhr arbeiten gefahren. Und danach bin ich eigentlich hier ins Haus gefahren. Und zur zweiten Arbeit, genau. Und meistens hat halt wirklich mein Schwiegervater, der hier wirklich super viel geholfen hat, mein Schwager, je nachdem, wie der Schicht hat, als LKW-Fahrer hier halt geholfen. So dass wir meistens immer so zu zweit, zu dritt waren. So lange, bis wir konnten, also bis 10, 10:30, irgendwie sowas. Dann ist man dann 10:30 zu Hause, 11 Uhr, noch duschen, fertig machen, vielleicht mal was essen.
Wird von der Nachbarin angeschrien.
Genau,
sowas
beispielsweise. Und dann, am nächsten Tag wieder los.
Also
ne?
Volles Pensum.
Und am Wochenende, würde ich sagen, so von 8 bis 8.
Hattest du nicht mal den Moment irgendwann, wo du sagtest so, hätte ich mal die 37.000 Euro mehr bezahlt, damit ich das alles nicht machen muss? Oder war das auch so ein Antrieb?
Nee, weil ich sie einfach nicht hatte. ich wusste halt, mir war ganz klar, dass das war die einzige Möglichkeit, dass ich so zu einem Haus kommen würde.
Verstehe.
Und das war halt schon irgendwo Antrieb. Also ich hatte jetzt keine Ängste oder so nach dem Motto, ich werde hier nie fertig. Meine Frau hatte da schon ein bisschen mehr Angst, weil ich ihr natürlich immer gesagt habe, ich mach das, kann ich ganz gut verstehen, aber ich hatte halt meinen Überblick, ich wusste, dass ich das technisch hinkriege, weil es einfach nur viel ist, aber nicht unbedingt kompliziert.
Also würdest du es weiterempfehlen, definitiv, oder würdest du sagen, wenn man es anders eben sich nicht leisten kann?
Ja,
ich meine, du hast das Haus mit aufgebaut, das ist doch ein tolles Gefühl.
Ich finde schon, ohne mich jetzt selber loben zu wollen, aber man muss schon irgendwo zäh sein. Ja? Also man muss halt wirklich einfach diese Tage, und das ist einfach auch gewesen, dass Leute gesagt haben, hey, wir gehen heute raus oder sonst was, dass man einfach sagt, geht nicht. Also das hat halt einfach Priorität. Und was halt schlimm war, ist auch, dass man nicht so viel Zeit mit seiner gerade neugeborenen Tochter verbringen konnte, wie man vielleicht einfach geplant hat oder wie man vielleicht einfach wollen würde.
Ja.
Und das muss ich sagen, alles was, das hat das alles entschuldigt, als die hier das erste Mal ins fertige Haus gekommen ist und in ihr Zimmer gegangen ist, weil die hat über alles gestrahlt. Ja. Als wir hier umgezogen sind, wir hatten super viele Helfer, die haben ja alles innerhalb von einem halben Tag aus der Wohnung hier hingekarrt und so, und irgendwann saß ich hier auf der Couch und wusste eigentlich nichts mehr mit mir anzufangen, während alle anderen irgendwas gemacht haben. Ich war völlig fertig, aber total froh.
Ja, und du hast, das weiß ich noch, bei der Umbauzeit oder bei der Bauzeit hast du mir auch erzählt, hast du eine Lebensversicherung oder sowas, hast du irgendeine Versicherung hast du abgeschlossen, wo ich dachte, ach krass, das muss man also erst machen, bevor man baut. Ist das so, dass man ein bestimmtes Netz, Sicherheitsnetz haben muss, um erstmal in eine Finanzierung zu gehen?
Ja, ich denke schon. Generell ist es einfach so, dass mit der Bausparkasse, mit der wir finanziert haben, die haben uns halt, ich sag mal, eine Lebensversicherung noch aufgeschwatzt. Ja, die ist jetzt, ich hatte sowieso von vornherein eine Lebensversicherung, die haben meine Eltern vor vielen Jahren für mich abgeschlossen. Aber das ist so eine Lebensversicherung, die kostet irgendwie 6 Euro oder so und die sagte halt, das muss man irgendwie machen. Und am Ende, wie gesagt, bei der Finanzierung gab es ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir halt nicht ganz so vermögend sind, deshalb ja auch die viele Eigenleistung.
Du, ganz kurz, wir waren auch irgendwann mal vor einem Jahr oder so beim Finanzberater und haben geguckt, wie das denn so wäre. Einfach mal aus Spaß an der Freude, ne? Und es kam dieser Moment, wo der Finanzberater mit leerem Blick uns anguckte und sagte, das kann ich Ihnen nicht erklären, das müssen Sie sich angucken. Und da waren nur rote Xe auf dem Bildschirm. Was für uns bedeutete, wir dürfen nicht bauen oder auch ansatzweise, weil das ist nicht unbedingt der Verdienst, sondern es ist auch die Selbstständigkeit. Ne? Also da spielen verschiedene Komponenten rein, nur um das mal einzurahmen so ein bisschen.
Ja.
Das
also wir hatten zwei Sachen, um überhaupt mit dieser ganzen Sache anzufangen, weil wir hörten halt von günstigen Baukrediten und sonst was. Und jetzt ist die Zeit halt eben sehr gut, sodass wir einfach erstmal zu unserer Hausbank gegangen sind und haben gesagt so, was können wir uns leisten? Ne? Wenn ich jetzt sage, ich zahle das an Miete, wenn ich noch ein bisschen was drauflege, was wir halt jeden Monat übrig haben, das über 30 Jahre, so hatte ich mir das vorgestellt.
Ja.
Was kann ich mir von Haus leisten? Ja. Ne? Ist so ein Haus drin oder ist ein kleineres drin oder größer? Ja. Keine
Ahnung.
Und
hatten die Antworten direkt für dich?
Nee, die sagten, wir bräuchten erstmal ein Haus, was wir bauen wollten, weil sie dann erst kalkulieren. Ja, genau. Weil sie dann erst kalkulieren könnten, wie der Gegenwert ist und das Risiko und sonst was.
Das heißt, warte mal, du musst ja eigentlich im Katalog schon ein Haus aussuchen, sagen wir mal in 3 Preiskategorien, was so möglich wäre. Dann gehst du damit zur Bank und dann sagen die, ja, das wäre möglich, das wäre und das wäre nicht möglich. Oder war das da los?
Offensichtlich, ja. Ich meine, wenn man halt so wie wir baut, dass man sich ein Haus aus dem Katalog aussucht. Es gibt ja Leute, die Stein auf Stein bauen, die müssen sich erst einen Architekten suchen. Also bezahlen die erst für 10.000 Euro einen Architekten und nachher sagt die Bank, ja, nee, kannst du dir eigentlich gar nicht leisten.
Ach so, das gibt's nicht. Das heißt?
Also, keine Ahnung, so war es halt bei uns. Ne? Es gibt bestimmt bei den anderen, aber so war es bei uns. Was wir dann gemacht haben, wir sind zur Fertighauswelt nach Hannover gefahren und haben uns da angeguckt. Da gibt es ganz verschiedene Konzepte und mir war einfach wichtig, dass ich irgendeinen finde, der, ja, ich sag mal, so ähnlich denkt wie wir halt, der halt nicht so abgehoben ist und dass es irgendwie passt. Und dann habe ich zu dem gesagt, hier, ja, wir würden gerne ein Haus, ne, irgendwie mit euch bauen und irgendwie sowas, steht uns vor. Und dann sagt er, ja, was haben Sie denn für ein Grundstück?
Nein.
Ja, doch. Ne? Und ich sagte, ja, ich habe noch kein Grundstück.
Ja.
Ja, ohne ein Grundstück kann ich Ihnen nicht sagen, ob Sie das Haus draufbauen können. Ja, und ich fühlte mich so ein bisschen wie Asterix auf dem Passierschein A38. Ja,
genau,
also von dem
an.
nach dem. Das heißt, ich muss mir jetzt ein Grundstück suchen, aber ja, ganz nachher.
Aber das heißt, das Pferd wird erstmal von hinten aufgezäumt. Wenn du das so hörst.
Ja, ne? im Grunde, weil ich dachte mir
also
auch.
Also finanziell gesehen.
Ja,
jetzt,
ne? Also es ist irgendwie gesehen, komisch. Ja. Also die Banken gehen ja davon aus, dass man irgendwie schon Eigenkapital hat. So, und also muss man sich das Eigenkapital nehmen und am besten irgendwie ein Grundstück oder so. Ne?
Aber wenn jemand jetzt nicht weiß, reicht mein Eigenkapital, vielleicht hat auch jemand kein Eigenkapital, wo gehe ich denn dann als erstes hin? Ist das die Bank? Ist das ein Finanzberater? Also was wäre die erste Anlaufstelle jetzt rückblickend gesehen?
Wenn ich es wüsste, ehrlich gesagt. Ja, weil, wie gesagt, es kann auch sein, dass es irgendwo irgendwie anders läuft oder so.
Learning by doing. Einfach mal machen und gucken.
Und bei uns ist es dann halt einfach wirklich so gewesen, dass wir gesehen haben, dass dieses Grundstück hier, was so mit das letzte Grundstück war in diesem Baugebiet und wir haben lange hin und her überlegt und mit meinen Eltern und so und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir kaufen das jetzt. Ja, und
auf Risiko. Also ihr habt dann erstmal gekauft, wusstet aber noch gar nicht, ob das mit dem Haus und so oder war schon klar, ihr macht
nein,
das mit dem Haus.
Nein, genau. Also es war nicht klar, ob wir da unser Haus drauf bauen konnten und es war nicht klar, ob wir ob wir das überhaupt finanziert kriegen jetzt die nächsten Jahre. Und ja, aber es ist halt einfach so, dass wir gesagt haben, okay, das Grundstück, ich meine, dann lässt es halt 10 Jahre liegen und baust dann oder so. Das ist ja nicht verwerflich. Und wenn du sagst, es ist okay oder ist doof, dann verkaufst du es halt wieder.
Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Dann gucken wir halt mal 10 Jahre. Das heißt, ihr hattet aber als Familie schon so einen 10-Jahres-Plan im Kopf. Also weil ich für mich, ich tue mir da sehr schwer, auf die nächsten Jahre zu schauen und zu planen. Ne? So 2-3 Jahre ist okay. 10 Jahre, 30 Jahre, forget it.
Ja, also mein Hauskauf ist ja nicht einfach mal eben so gemacht. Ne? Und man muss sich halt sicher sein, dass da, wo man jetzt ein Haus baut, da bleibt man eigentlich. Wenn man nicht jetzt irgendwie sagt, und man hat die Kohle, ich mache das jetzt irgendwie für 10 Jahre und danach suche ich mir wieder was anderes und verkaufe das oder so. Aber ich habe eigentlich in meinem Job, ja, denke ich, dass der recht sicher ist, dass ich hier bleibe. Ich fühle mich wohl. Meine Frau als Altenpflegerin kann eigentlich auch überall hin. Da muss man sich auch keine Gedanken machen.
Aber was ist denn, wenn jemand einen Knall kriegt? Also ihr wollt mal was anderes machen, hier Henning und ich ziehen jetzt demnächst um, ne? Habe ich ja schon mal hier im Podcast irgendwie erzählt. Ja. Das kann man alles nicht machen, oder? Wenn man ein Haus baut und dann, man ist dann immobil, oder?
Also
durch die Immobilie.
Ja,
ein kleines Wortspiel.
Ja. Naja, im Grunde ist es halt so, wir haben uns das jetzt angeguckt, ich sage ja, was wir hier an Kredit zahlen, ist eigentlich günstiger als Miete und kein Mensch verlangt irgendwie weniger Miete, als er an Kredit abbezahlt. Also
verstehe ich alles, aber trotzdem muss man ein bestimmter Typ sein, finde ich, um das zu machen.
Auf jeden Fall, ja. Ne? Also ne, ist, wie gesagt, meine Schwiegereltern, die wohnen seit 30 Jahren oder wie lange oder schon immer irgendwie zur Miete.
Und sind mega happy.
Die sind mega happy, weil die sagen, sollte irgendwas passieren, dann sind wir nur Mieter.
Ja, und die können dann ja auch umziehen oder mit den Kindern flexibel irgendwie sein.
Genau,
ne?
Wenn die merken, das wird zu groß oder wird zu viel, dann zieht man halt eben weg, wohingegen wir halt geguckt haben bei der Planung, alles groß genug, eine Treppe gerade, dass man da mal einen Lift dahin kriegt und solche Sachen. Ja, also,
ach echt, da hast du schon drauf geguckt?
Also ich habe sogar drauf geguckt, dass wir oben 2 Kinderzimmer haben, die gleich groß sind und ein zweites Badezimmer eben für die Kinder. Und dass man theoretisch diese Hälfte oben abtrennen kann, macht von außen eine Treppe dran und hat nochmal eine zweite Einliegerwohnung oder so. Oder für die Tochter, die sagt, ich will irgendwie hier bleiben, aber nicht mehr bei Mutti und Papa, dann kriegt die einen eigenen Hauseingang. Solche Sachen sind dann irgendwie alles geplant, ja.
Jetzt hören wir gerade Lara so ein bisschen, vielleicht hört man es gar nicht nachher im Podcast, aber sie ist gerade am Krähen, ist wahrscheinlich Sandmännchenzeit.
Genau, ist vorbei. Jetzt geht die Diskussion ein bisschen los, je nach Tagesform, Zähne putzen, fertig machen.
Okay, hast du noch irgendwelche Tipps, die du an die Hand geben kannst, was Hausbau und Sparen angeht, was dir so ad hoc einfällt? Ansonsten irgendwelche Stellen, an die man sich wenden kann, packe ich natürlich nachher alles in die Shownotes auch zum Nachlesen.
Wir sind eben ein bisschen abgebogen, wo es um die Finanzierung wegen Einliegerwohnungen und so ging.
Ach ja, genau.
Und die Sache ist, die KfW-Förderung, die damals für uns eigentlich sehr gut war, die gibt es pro Wohneinheit. Und deshalb wollte ich primär mit Einliegerwohnung bauen, weil dann kriegt man die Förderung nämlich 2-mal.
Aha.
Ja, also erstens.
Du Fuchs.
Ja, also erstens sehr günstige Zinsen zusätzlich zu der Mieteinnahme und zweitens 5% Tilgungszuschuss. Also wenn man sich 100.000 Euro mietet, muss man nur 95.000 Euro zurückzahlen.
Wow.
Und das schon 2-mal. Das heißt, man kriegt mal eben 10.000 Euro schon geschenkt.
Aber es ist doch so, dass man auch nur einen bestimmten Satz an Geld auch bekommt.
Genau, ja, im Grunde ist es halt eben so, wenn man sagt, man will mit KfW und wir haben ja im Grunde fast 2/3 von der KfW bekommen, dann bleibt nicht mehr viel für die Bank zum Finanzieren übrig. Deshalb sehen die Banken das wiederum nicht gerne, weil die ja ihr eigenes Geld loswerden wollen.
Ach, guck mal an, habt ihr da auch Stein in den Weg gelegt bekommen oder wie?
Ja, ja. Wenn man halt eben sagt, ich will 200.000 Euro von der KfW direkt haben von 280.000 Euro, dann runzeln die eben schon mit der Stirn.
Also Schweinebacken, weißt du das?
Genau, ne? Und das macht es halt eben nicht einfacher, weil die wollen lieber ihr ganzes eigenes Geld loswerden. Wobei ich aus verschiedenen Ecken gehört habe, dass teilweise die Banken selber ihr Geld günstiger zu günstigeren Raten halt eben abgeben können. Aber bei der KfW hat man eine Zinssicherheit von 20 Jahren, zumindest haben wir das abgeschlossen. Und man kann jederzeit tilgen. Das ist bei den Banken.
Zusatztilgung,
halt
also bestimmte Beträge nochmal obendrauf, damit der Betrag.
Ja, wenn man jetzt was erbt oder sonst irgendwie was, dann kann man das sofort machen.
Ja.
Und das kostenfrei. Und bei einer Bank kann man immer nur irgendwie ein paar Prozent jährlich da tilgen.
Okay. Ja. Also lass uns vielleicht nochmal festhalten, sich den Bankberater, wir den Finanzberater ganz genau anschauen.
Ja, man muss da auch ein gutes Gefühl haben und so. Und wenn man irgendwie denkt, das ist nichts, dann kann man sich die Zeit eigentlich auch sparen.
Okay, dann muss man schon ein bestimmtes Eigenkapital vielleicht auch innerhalb der Familie erstmal ranholen, ja, dass, genau. Dass man mit dem Polster irgendwie schon mal hingehen kann, sagen kann, das und das haben wir. Dann eine Zinssicherheit ist ganz wichtig.
Finde ich, ja. Also ich habe das mal mitbekommen mit dieser Bankenkrise in den USA. Die haben beispielsweise bei diesen Immobilienkrediten 3 Monate Festlegung gehabt. Ja,
wir wissen ja alle, was da passiert
ist 2008. Genau, so ist das halt eben gekommen, ja, dass alle gesehen haben, oh hier, das ist alles voll günstig. Ja, die kriegen dann irgendwie mega günstige Zinsen über 3 Monate und danach trifft die der Hammer. Und dann konnten die es nicht mehr zahlen und die Banken hatten diese ganzen faulen Kredite.
Okay, ja. Also Zinssicherheit, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und würdest du sagen, der Kreditbetrag sollte einen bestimmten Prozentsatz dessen, was man vorher bezahlt hat, nicht übersteigen? Gibt es da irgendwie so eine Faustregel oder sowas?
Also die Banken haben dafür ihre Formel. Das ist noch eine andere Story, also dass man auch hinkommt und sagt, sie haben ein Haus, sie haben ein Kind, sie haben ein Auto, das kostet jeden Monat so und so viel, sie sind 2 Erwachsene, das kostet so und so viel. Ja, also da haben die Banken schon ihr Dings, man muss halt selber irgendwie gucken, wenn man weiß, ich kann jeden Monat das und das noch zurücklegen oder das und das geht, wenn man Gürtel enger schnallen.
Aber man muss sich, um jetzt mal im Bilde zu bleiben, auch schon mal nackig machen, die Hose runterlassen.
Absolut.
Und
also
die Zahlen am Tisch.
Wirklich von vorne bis hinten, ja. Boah. Also die wollen halt alles sehen.
Okay, gut.
Eine Sache, die ich mir selber immer so ein bisschen unterdrückt habe, mir darüber Gedanken zu machen, sind halt eben die Hausnebenkosten.
Ja,
was halt so an Grundsteuer und sonst was dazu kommt.
Abwasser, auch Anmeldegebühren, Grundstück erschließen.
Ja, das ist eine Sache, wobei ich das aber auch immer so gesehen habe, dass wir halt hier, ich sag mal, KfW Standard 55 gebaut haben. Das Haus ist sehr energieeffizient. Früher haben wir halt in einem Haus aus den 90ern gewohnt mit einer alten Gasheizung und wir haben halt da allein schon viel mehr Nebenkosten gehabt.
Schade, dass 90er schon so alt klingt, oder? Wir als Kinder der 90er.
Ja. Na, aber also dieser Hausstandard, der ändert sich ja quasi fast jedes Jahr und mit so einer Solaranlage auf dem Dach oder dann für Warmwasser und so ist das einfach, dass die Nebenkosten, die Verbrauchskosten einfach fürs Haus schon mal runtergehen im Gegensatz zu einer Wohnung. Und das geht halt hier mittlerweile mit automatischen Stromaufpassern und sonst was.
Ja, du bist sowieso, was Smart Home angeht, ganz weit vorne. Ja. Da können wir wahrscheinlich nochmal eine eigene, separate Folge machen. Ja. Nur ganz kurz eine Antwort. Smart Home Systeme, spart das am Ende auch irgendwie Geld?
Nein, das ist einfach nur geil.
Okay. Ach, schön. Daniel Ripphausen, danke schön, dass du von deinem Haus hier in Paderborn so offen übers Geld auch gesprochen hast, über Gefühle. Daniel, hast du noch ein Wort zum Sonntag?
Normalerweise fällt mir immer irgendein Mist ein.
Irgendein Spruch hast du immer auf den Lippen eigentlich, ne? Aber lass uns doch jetzt einfach Sandmännchen gucken, oder?
Ich glaube, das ist schon durch.
Müssen
wir die Wiederholung
Schnaps wird es auch tun.
Ja, auf jeden Fall.
Erwachsenen-Sandmännchen. So, ihr Sparfüchse, hört rein, googelt Sparfüchse sprechen und das, was ganz oben erscheint, das bin ich. Bis dann, Andrea Peters hier.